Wir reden heute natürlich schon über das Thema Nationalmannschaft, vor allen Dingen, wer soll in der Kiste stehen, wer ist der beste Torwart. Und da gibt's für mich 4, 5 gute Kandidaten.
Und ich als Thomas Tuchel, ich muss sagen, ich freue mich sehr darauf, dass ich Trainer werde in England. Das ist ein großes Thema, nicht nur in England, sondern noch größeres Thema in diesem Podcast, den ich als Thomas natürlich mir auch zu Gemüte führe, weil ich natürlich auch was lernen möchte. Und ich kann von einem Rainer Kallmund auch noch was lernen. Und Statistiken kriege ich von Thomas. Tobi Holtkamp und Schwachsinn von Matze Knob. Und deswegen höre ich mir diesen Podcast an. Aber ich bin jetzt schon unter Druck. Ich spüre jetzt schon den Druck. Mein Interimstrainer hat 2-mal gewonnen. Ich bin irritiert.
Ja, Matze, vor allem Schwachsinn, das stimmt schon, weil gerade dein Held der Woche, der überrascht mich heute sehr und nicht nur mich, sondern auch unseren treuen Hörer David, der hatte uns nach der letzten Folge ja sehr deutlich gesagt, alles schön und gut, immer interessant, wen ihr da so auswählt, aber dass ihr noch nicht auf Omar Marmoush gekommen seid, das überrascht ihn doch sehr. Den sollten wir auch nochmal thematisieren. Vielleicht heute, vielleicht in einer der nächsten Folgen hat er natürlich recht, der liebe David, beste Grüße gehen raus an dieser Stelle, aber der Held der Woche taucht auf jeden Fall auf, genauso wie das Thema griechischer Fußball heute. Ganz bunte Folge. Und der BVB. Was ist denn da eigentlich los? Jetzt.
Omar Marmoush.
Spiel.
Omar Marmoush, Opa Marmoush und Ecke-Dicke-Dicke-Dicke.
Auf geht's.
Echte Champignons. XXL. Ups. Sorry.
Echte Champions XXL, die Fußballrunde mit Matze Knob, Tobi Holtkamp und Rainer Kallmund.
Hallöchen.
Hallo, seid ihr schon aufgestanden?
Ja, selbstverständlich. Ich habe schon eine Tasse Kaffee im Bett getrunken und jetzt trinke ich gerade die zweite Tasse Kaffee, während wir den Podcast aufzeichnen. Das heißt, wir sind sozusagen aufzeichnungsmäßig morgens.
Und dann bist du relaxed, meine ich, ne? Oder?
Ich bin sehr relaxed. Ich bin immer relaxed. Ich war gestern Abend, habe ich unseren Freund Tobi übrigens getroffen und gesehen. Tobi, erinnerst du dich noch dran? Kannst du dich noch an den Abend erinnern gestern?
Ich bin mit dem Auto zurückgefahren, Matze. Insofern heißt das, dass ich vorher genau, ich würde sagen, 1,5 Gläser Wein getrunken habe und dann die letzten 3 Stunden Wasser, Wasser, Wasser. Also insofern bin ich sehr klar und weiß, dass wir einen herrlichen Abend hatten.
Wie viel ist denn bei 1,5 Gläsern Wein? Was ist das so für eine Promillezahl, Kalli? Du kennst dich doch aus. 1,5 Gläser Wein, was würdest du sagen?
Ich habe gut gegessen. Wir haben gut gegessen nebenher.
Die kann auch reinhauen, aber wenn Tobi jetzt sagt, ich habe danach nur Wasser und noch dann Kaffee getrunken, dann dürften die 1,5 Gläser Wein nicht zu viel sein. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob er das jetzt nur hier sagt, 1,5 oder doch 3,5.
Ich habe jetzt da gerade gedacht, wenn ich das jetzt sage, 1,5, weil das sagen ja immer die, die was getrunken haben, halbieren ja immer das, was sie getrunken haben, um da... Stimmt wirklich nicht. Ich habe, wenn es überhaupt, das klingt ja 1,5 Liter Wein, das klingt ja Liter Wein.
Bist freigesprochen, Tobi. Mit voller Liter. Überzeugung freigesprochen.
Matze,
alles
wir
klar.
Haben einen schönen Abend gehabt. Matze und ich saßen in Köln und hatten unter anderem Sharky am Tisch.
Oh,
Kalli, kennst du Sharky?
Sharky.
Ja, persönlich nicht so, aber was war das dann für eine Veranstaltung?
Das war ein Geheimtreffen, Geheimbund.
Das war ein spontanes Abendessen, das, eine sehr, sehr gute Runde saß da dann plötzlich zusammen, obwohl wir erst 2, 3 Tage vorher uns im Grunde zusammen telefoniert haben.
Hast du auch Unterschrift vormacht? Ich sehe ja immer Untertitel Chef, dass du der Chef der Kolumnisten bist von Sport 1. Kannst du da noch so ein Essen, dass wir mal mit 7, 8 Mann gehen und unterzeichnest das im Namen von Sport 1?
Von Sport 1 nicht, aber Kalli, ich würde das immer unterzeichnen. Wenn du mit am Tisch sitzt,
ich hab
da mach dir keine Sorgen.
Ich habe Sport 1 gefragt in deinem Zusammenhang mit deiner hohen Position. Also Chefkolumnist, Tobi, der früher auch große Entwicklung und der ganze Transfermarkt, die entscheidend mitgetrieben hat, der auch alles weiß. Ich meine, die können dir ja nicht nur den Titel da aufbrummen, die müssen so ein bisschen dir dann Vollmachten geben, ne?
Da mach dir keine Sorgen, Kalli.
Kompetenzen.
So ein Manager wie du hat mir gefehlt, ganz sicher in den letzten Jahren, weil du hättest dafür eingestanden, dass ich all sowas in meinen Verträgen stehen habe. Aber ich lade wirklich von Herzen gerne da nochmal selbst ein. Und wenn es was für die Arbeit ist, dann kann ich das auch einreichen. Dann mach dir gar keine Sorgen. Es ist schön, dass du dich drum sorgst.
Ich wollte nur aufklären, wer denn jetzt eigentlich Sharky ist, weil ich glaube, viele wissen gar nicht, wer Sharky ist. Nicht Shaky, das ist ja Shaken Stevens gewesen, der ja in den 80er Jahren. Wow, wow, Julie, round the sun of me. Das war, glaube ich, Shaky. Und Sharky ist ja das Maskottchen der Kölner Haie, Kalli. Sharky. Ja, der saß am Tisch.
Was meinst du, wenn Sharky zu Hause hat? Ich zwar bei meiner Tochter, den schönen, sympathischen, lächelnden Hai. Ich war schon bei den Haien, da haben die noch nicht nur in dem großen Kölner Arena gespielt, sondern im Eispalast, kurz vor der Mülheimer am Zoo. Da, ne? Und ich kenne die lange, sehr, sehr lange. Gut,
sehr,
die Präsidenten,
sehr lange.
Die Spieler.
Ich habe gerade, wie redest du denn über deine Frau? Aber okay.
Du kriegst gleich
Sag mal, Sharky, ich habe einen Sharky zu Hause. Wir haben übrigens auch Fußball geguckt nebenbei, Tobi.
Ja.
Du erinnerst dich, da war so ein Spiel, da spielte Deutschland gegen Ungarn, Ungarn gegen Deutschland. Ich fand es jetzt nicht so wahnsinnig attraktiv zu gucken, muss man sagen.
Das war so ein Nebenbeispiel. Das war so ein Nebenbei. Gesagt, ne?
Ja.
Dafür war es okay. Ja.
Dafür war es in Ordnung. Ohne Ton muss man dabei sagen, weil es gab auch was zu essen. Und ich kann mich an eine Parade erinnern von Nübel, ja, wo der den Ball so mit der Hand noch so um den Pfosten wischt.
Ja,
und da habe ich, gedacht, das ist unsere neue Nummer eins. Wenn der Ter Stegen nicht wieder fit wird, ich glaube ja, Nagelsmann hat gesagt, das ist, Ter Stegen ist meine Nummer eins, meine neue Nummer eins. Aber wenn der doch nicht wieder fit wird, Nübel könnte es werden. Es war eine wirklich gute Leistung. Was ich aus dem Augenwinkel gesehen habe.
Ich bin Team Baumann.
Das kann man ja unterstreichen, dass ich von ihm, also von Nübel, auch sehr, sehr gute Spieler beim VfB Stuttgart gesehen haben. Ohne Wenn und Aber.
Die Bild-Zeitung hat heute Morgen, also mir sind zwei Schlagzeilen heute aufgefallen, als ich Bild.de angemacht habe. Die eine war: Bayern völlig eingeschneit, kann Kompany überhaupt trainieren? Die Säbener Straße ist komplett weiß. Und die andere war: Duell ums deutsche Tor. Nübel gegen Baumann. Stimmen Sie ab. Wer soll die neue Nummer 1 sein? Also Matze, du würdest tatsächlich bei Nübel klicken, ja?
Weiß ich nicht. Also gestern hat er mir zumindest gut gefallen. Aber ich bin auch immer noch der Meinung, dass Kevin Trapp, ja, der bei Frankfurt trotzdem und bei Paris ja auch gespielt hat schon und international durch Europa League und so, durchaus ja auch viel Erfahrung hat. Da bin ich auch immer noch der Meinung, den sollte man nicht außen vor lassen. Also Kevin Trapp ist für mich auch immer noch ein Kandidat fürs deutsche Tor. Es ist schwer. Ja,
Kandidat, aber da müssen wir uns festlegen. Also ich habe mein Häkchen auf jeden Fall bei Oliver Baumann gesetzt. Für mich wirklich most underrated deutsche Torhüter der letzten 6, 7, 8 Jahre. Ich finde einfach falscher Verein. Also ich mag seine Vereinstreue, dass er schon so lange in Hoffenheim ist. Aber wenn ein Oliver Baumann beim BVB oder bei einem anderen Verein, der wirklich im Fokus, im Gegensatz jetzt zu Hoffenheim, also einen anderen Fokus hat und auch eher eine nationale Angelegenheit ist als eine regionale, dann hätte er, glaube ich, auch eine andere Wahrnehmung oder Bewertung, öffentliche Bewertung seiner Leistung. Ich halte ihn für einen wahnsinnig starken Torhüter über viele Jahre jetzt schon. Deswegen wäre ich jetzt erstmal noch bei Baumann.
Also ich glaube, wir brauchen uns ja nicht zu viel Sorgen zu machen. Das Thema läuft doch so, dass die letzte Entscheidung zwar der Julian Nagelsmann trifft, aber der auch seine Spezialtrainer hat. Darüber hinaus steht der auch in einem sehr positiven, aktiven Austausch mit den Bundesliga-Spitzentrainer, die auch ihre Torhüter haben, die auch die anderen Torhüter. Nehmen wir mal als Beispiel, Julian Nagelsmann unterhält sich über die Torwartfrage so 20 Minuten oder eine halbe Stunde mit Alonso oder mit, ist egal mit wem, ne? Das muss man sehen. Da gibt's so viel gute Bundesliga-Trainer, die Spiele ja auch oder die Torhüter regelmäßig sehen. Ich glaube, das ist auch zwar die letzte Entscheidung, die ich beim Bundestrainer, aber da werden auch noch ein paar gute, kompetente Trainer oder Mitarbeiter werden da mit zu Wort kommen. Also die werden schon die richtige Lösung finden. Die beiden, die jetzt der Matze favorisiert oder genannt hat, die würde ich auf alle Fälle auch mit in den Kreis der Top 5 nehmen. Schluss aus.
Ja, Kreis der Top 5. Also das Interessante ist ja, Kalli, weil du es eben ansprichst, dass Nagelsmann das nicht alleine entscheidet oder dass er da auch einen guten Beraterstab hat, hat er ja tatsächlich jetzt auch im Rahmen dieser Länderspieltour gesagt, dass letztendlich die Entscheidung, wer bei welchem Spiel zwischen den Toren steht, die hat er sich abnehmen lassen oder final beraten lassen von Andreas Kronberg. Das ist der Torwarttrainer der deutschen Nationalmannschaft, interessanterweise ein Schweizer. Matze, also es entscheidet jemand aus der Schweiz, der in Basel geboren ist, wer für Deutschland im Tor steht.
Naja, grundsätzlich muss man ja sagen, wenn du einen Torwarttrainer hast oder einen Torwartkoordinator oder wie auch immer das heißt, dann ist es ja nicht verkehrt, wenn du auch den Rat dieses Menschen entweder annimmst oder zumindest berücksichtigst. Ich glaube nicht, dass er das alleine hat ihn entscheiden lassen. Das wäre ja unlogisch, weil trotzdem natürlich ja der Torwart in der heutigen Zeit sowieso auch ein mitspielendes Element ist im Fußball. Also eigentlich auch zumindest mal zu einem Drittel auch einen Spieleranteil hat in sich. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass der da gesagt hat, sag du mal, wer hinten steht im Tor. Also würde mich sehr wundern. Ich glaube, das ist natürlich schon eine gemeinsame Entscheidung, aber ich meine, die Schweizer mit Kobel und mit Jan Sommer und mit noch anderen Kut- und Torhütern haben durchaus eine gewisse Tradition. Also wieso nicht die Schweizer? Ich bin dafür.
Ich würde es mal auch so sagen, Tobi, wie Mauder Matze. Wenn, sagen wir, der Torwarttrainer, der ja auch mitsprechen soll, der dafür auch beim DFB ist, wenn der jetzt sagt, als Beispiel Baumann ist es und alle anderen, sagen wir mal 4, 5 Spitzentrainer, die sich ja auch häufiger über die Nationalmannschaft, über die Nationalspieler austauschen, wären und kämen dann zu dem Ergebnis. Also wenn wir unsere Bundesligaspiele sehen, ist der Beste der Nübel als Beispiel. Mhm. Dann glaube ich, dann spielt das auch bei Nagelsmann eine große Rolle.
Ja klar, total. Ich fand das trotzdem gut, dass er eben diese Position des Torwarttrainers, ne, dass man das nicht reduziert auf den, wird ja schnell gemacht, reduziert auf denjenigen, der in der Halbzeitpause dann noch ein paar Bälle dem Ersatztorwart aufs Tor schießen darf, sondern den nimmt er da voll mit rein. Lustigerweise, wir haben ja, glaube ich, in der letzten Folge über Hansi Flick und sein Adlerauge gesprochen, dass er, hatte Lothar ja uns erzählt und bei Sky 90 auch drüber geredet, dass Hansi Flick jemand ist, der sehr, sehr früh Talent bei jungen Spielern erkennt. Hansi Flick war auch derjenige, der den Andreas Kronberg beim SC Freiburg als Torwarttrainer gesehen hat und dann zum DFB und zur Nationalmannschaft geholt hat. Also Hansi Flick tut nach wie vor etwas für den deutschen Fußball. So, das wollte ich euch mal sagen.
Weißt du, was ich so faszinierend finde? Wie in der Wahrnehmung ja von Fußballfans so Karrieren verlaufen. Ne? Also erst als Hansi Flick zu Bayern gegangen ist, hat man so gedacht, so Hansi Flick, okay. Dann hat er das 6-Tuppel geholt, haben alle gedacht, was ein geiler Trainer, Wahnsinn, Hansi Flick, überragend. Dann wurde er Nationaltrainer, dann war diese WM in Katar, dann haben alle gedacht, so, also Hansi Flick, also diese Graugänse da, die Ansprache, boah, nee, der Hansi Flick.
Ja, ganz entscheidend, Matze, nee, es war nicht nur die WM, es war eben diese Doku, wo der DFB dann, weil er die Rechte verkauft hatte, kein Mitspracherecht mehr hatte und im Nachgang gewisse Szenen, die sie gerne nicht in der Doku bei Amazon gehabt hätten, konnten sie halt nicht rausnehmen. Und dann tauchten eben Szenen, gerade im Bereich der Ansprache an die Mannschaft, Motivation etc. auf, die ihn wiederum sehr geschwächt haben öffentlich, weil die Leute dachten, Alter, so kannst du doch in 2024 keine Jungunternehmer mehr ansprechen, die Fußballer ja alle sind. Ne? Ja.
Wie jetzt ist er bei Barcelona, wo man so gedacht hat, so Hansi Flick in Barcelona, okay, naja, wäre ich nicht drauf gekommen. Jetzt ist er da, jetzt räumt er da ab, gefühlt, muss man sagen. Muss man immer abwarten, was am Ende der Saison bei rumkommt. Und jetzt sagen wieder alle, also habe ich dir immer gesagt, Hansi Flick. So, das finde ich eigentlich ja auch witzig, oder? Wie so die Wahrnehmung im Außen immer so schwankt, die immer so hoch, runter. Finde ich geil.
Ja, aber gestern, als wir beim Fußball gucken saßen, dann hat der Nübel die Parade, von der du gerade erzählt hast. Und ich weiß gar nicht, wer war das? War das Robbie Hunke, der neben uns saß? Der sagte, der Nübel, super Parade. Und dann hörte ich nur von Matze zwei Plätze weiter. Habe ich immer gesagt. Eigentlich eine schöne Rubrik. Habe ich immer gesagt.
Ja. Ich weiß noch, ich war mal im Stadion in Dortmund. Da spielte noch der Jan Koller, den kennt ihr doch noch, oder? Kalli, dieser Große. Dieser 2 Meter, so.
Ehemaliger Torwart auch, ja.
Der stand immer am Posten.
Und dann war hinter mir, saß ein Dortmund-Fan, ich weiß nicht, ob ich ihn als Fan bezeichnen würde, der hat geschimpft über den, ne? Der ist so blind, das nimm den runter! Hoffentlich, der hat wirklich wortwörtlich, hoffentlich bricht er sich ein Bein, da müssen wir den ein halbes Jahr nicht sehen. Das ist das, was der wortwörtlich hinter mir gesagt hat. Dann köpfte der ein Tor, sprang auf und sagt, überragend, Jan Koller. So, und ich habe gedacht so, wie bekloppt das eigentlich ist. Also von, hoffentlich bricht er sich 2 Beine, bis kann ich dein Trikot haben. Ist da ja wirklich die Bandbreite relativ schnell erreicht.
Deswegen lieben wir und so viele mit uns den Fußball einfach so sehr, weil sich an einem Wochenende alles verändern kann. Und der Verein, den du abgeschrieben hast, der gewinnt dann auf mal völlig überraschend irgendwie das Derby. Und schon, ich meine, guck's dir an, jetzt gerade auch hier in Köln, wo ich lebe, am 1. FC Köln, 3 Wochen zurück und alle so, oh mein Gott, nur noch 2 Punkte zum Abstiegsplatz in der 2. Liga. Und der Sportchef Keller, klar, wenn der so heißt, das kann ja nichts werden. 1. Bundesliga schon Keller, jetzt in der 2. wieder Richtung Keller. Der muss hier weg, der hat uns runtergewirtschaftet. Der Trainer wurde in Frage gestellt, alles. So, jetzt haben sie 3-mal in Folge, glaube ich, gewonnen. Und auf mal nur noch 2 Plätze zu Platz 3. Ne? Und Aufstieg im Mai, nächstes Jahr wieder Bundesliga. Das ist doch auch das Geile daran. Ne? Also das.
Da habe ich auch neulich mit einem gesprochen. Genau dieses Gespräch vor einer Woche oder so, glaube ich. Und dann sagt er, ja, FC ist super und ich finde das, also die Stimmung ist ja eh immer geil da, aber mega und so. Und dann sage ich so, und wer ist denn so dein Lieblingsspieler? Ich weiß jetzt gar nicht, wie die alle eigentlich genau heißen, sagte der. Sophie. Ja, ich weiß eigentlich so gar nicht so genau, wie die alle heißen, aber super. Super. So, der wusste noch nicht mal die Namen der Spieler. Und sagte, ich bin am Samstag wieder ins Stadion. Ich so, okay.
Ja, die Fluktuation ist halt wirklich schon groß. Also auch bei diesen Traditionsvereinen, ne, die Liebe, die richtet sich immer mehr auf den Club, habe ich auch das Gefühl. So, ne, ganz, ganz selten hast du wirklich noch Spieler, die dann vielleicht 2, 3 im Kader, ne, die dann wirklich auch mal ein 5. oder ein 6. Jahr bleiben. Ansonsten auch wegen diesen ganzen Ausleihgeschäften und der kommt dann jetzt noch für ein Jahr und gehört aber eigentlich dem Verein. Und sobald der natürlich funktioniert, muss er wieder zu seinem Stammverein. Daher merke ich auch immer mehr, wenn ich im Stadion bin und gucke mir so Rückennummern an, was für Nummern haben sich die Fans auf ihren Trikots. Immer häufiger werden das so individuelle Drucks. Das hat mir bei Werder auch einer erzählt, der da im Merchandise arbeitet, ne? Dass diese Option, die vor 6, 7, 8 Jahren so eingeführt wurde, dass du dir auch einen individuellen Flock auswählen kannst, immer häufiger gewählt wird, weil die Leute lieber irgendwas raufschreiben, irgendeine Legende raufschreiben oder ihren eigenen Namen, weil es Bestand hat. Ne? Spieler kommen und gehen, der Verein bleibt. Das ist abgedroschen, im Doppelpass würde ich zahlen für den Satz, aber wir sind ja glücklicherweise hier bei den echten, sympathischen Champions.
Kalli, ich habe eine Frage. Xabi Alonso, apropos Trainerjacke, muss ich mir noch eine Trainerjacke von Xabi Alonso holen oder hast du das Gefühl, der ist am Ende der Saison weg und was ist da eigentlich mit unserem Xabi los? Der war ja ein Guru letztes Jahr und jetzt sieht man in seinem Gesicht immer so ein bisschen, ich will nicht sagen Ratlosigkeit, aber noch eine kleine Frustration. Leine.
Ja gut, das kann man, ich kann das jetzt noch nicht hundertprozentig sagen. Ich gehe davon aus, dass er noch 2 Jahre da ist oder knapp 2 Jahre. Ich erkenne aber auch, dass Real Madrid als Beispiel, wenn jetzt die Saison vorbei ist, sicherlich alles daran setzen wird. Und dann gibt's natürlich auch Mechanismen, die ich jetzt natürlich nicht anfeuern will. Trotz deiner Frage, also sagen wir mal, jetzt Real Madrid wäre es, da musst du natürlich auch als Bayer Leverkusen drüber nachdenken. Jetzt kriege ich vielleicht noch ein kleiner Schubkarre Geld. Nächstes Jahr ist der Vertrag ausgelaufen. Gibt's nichts. Da gibt's unterschiedliche Standpunkte, Blickwinkeln. Und ich würde da jetzt heute noch nicht drüber sein. Was ich einfach sagen muss, das gesamte Trainerteam, was wir eben auch schon angesprochen haben, ob das jetzt Torwartfrage ist, das hat sich doch ich sag mal, aus meiner Sicht enorm besser, doch jetzt wie Nagelsmann, der guckt ja auch in dem Spiel, wo es zwar um nichts mehr ging, ist auch Konsequenz, lässt dann mal auch direkt Musiala, Florian Wirtz raus, und wir haben jetzt obwohl die Bundesliga jetzt ja auch direkt wieder mit englische Woche startet. Das ist am Bundesliga-Tag jetzt Wochenende noch nicht so ganz dramatisch, das ist höchstwahrscheinlich der größte Knüller. Ja, Dortmund gegen Freiburg. Ansonsten sind die Favoriten eigentlich in der Lage, die Spiele zu gewinnen. Aber danach brennt dann schon Dienstag, Mittwoch so richtig die Luft. Und dann finde ich auch diese Absprachen zwischen, die dann auch gut umgesetzt werden, zwischen DFB, zwischen den Trainern. Ich finde das alles sehr optimal. Und ich habe da auch gar keine Bedenken. Ich bin nur mit den Trainern zufrieden. Das muss man auch sagen.
Ich habe eine kurze Frage. Ich habe jetzt deinen Ausführungen gerade gelauscht. Hast du schon mal überlegt, in die Politik zu gehen? Ich hatte dich ja eigentlich gefragt, ob der jetzt nach Madrid geht und was denn da im Gesicht von Xabi Alonso. So, du bist gerade schon wieder.
Da brennt die Luft.
Wir brauchen einen neuen Bundeskanzler. Du könntest es doch machen, Kalli.
Für dich nochmal ganz lang. Alonso, ein super Trainer, unbestritten. Jetzt läuft es nicht so gut. Für mich weiterhin ein Trainer der Ausnahmequalität. Egal, wo Leverkusen steht. Jetzt hat er noch einen Vertrag, knapp 2 Jahre. Im nächsten Jahr geht er ins letzte Jahr. Und ich denke mir, weil ja auch mit Sicherheit ein neuer Trainer dann erforderlich wird, wenn sich alles so entwickelt, im Real Madrid, dass die sich vielleicht für ihn interessieren. Und dann gibt's die Gespräche zwischen Madrid und Leverkusen. Alonso ist ja in Spanien, nicht nur Alonso, auch Fernando Caro, die können dann auf Augenhöhe alles besprechen. Und dann kommt irgendwann vielleicht für Leverkusen die Frage: Alonso, super, alles in Ordnung. Jetzt steht Real Madrid auf der Matte. Wir kriegen X, im nächsten Jahr nix. Verstehst du, zack, dann können noch Entscheidungen von abhängig gemacht werden. Aber das ist jetzt Spekulatius, Plätzchen backen in der Weihnachtszeit. Ne?
Ja, aber wir sind doch in der Weihnachtszeit und da macht das doch so viel Spaß, richtig, mit den Spekulatius. Und das Trainerkarussell, das dreht sich so früh. Wir sind im November und schon wird darüber gesprochen. Genau, Matze, wie du es gerade sagst. Wer folgt dann Alonso in Leverkusen? Und sie sollen sich schon mit Sebastian Hoeneß beschäftigen. Und die Stuttgarter sollen schon an Sandro Wagner dran sein oder an Matthias Jaiste, diesem Youngster, der damals in Salzburg war und dann irgendwo nach Saudi-Arabien gegangen ist und so weiter.
Ich hätte auch gedacht, also, Tobi, dass der Kalli ja mit Frau Alonso ganz gut ist, dass du da vielleicht einfach schon mal, dass du mit der auch mal telefonierst und da mal ein paar Insider-Informationen bekommst.
Ja, ja. Hallo, hier ist der Kalli.
Ich sitze zwar genau da, wo Papa, Frau Alonso, die Kinder, das ist sehr nett. Die verhalten sich sehr diszipliniert und Bayer Leverkusen logischerweise freundlich. Aber ich würde mit denen jetzt nicht die Diskussion, ich würde ihnen immer sagen, ich würde mich sehr freuen, wenn er bleiben würde. Das ist Fakt, das ist ja auch logisch. Aber ich würde nicht mit denen über andere Vereine und nichts Negatives sagen. Ne?
Spricht die denn Deutsch mit dir oder sprichst du mittlerweile Spanisch?
Ich spreche schon mal Spanisch.
Hola, qué tal?
Ich spreche hau ruck Englisch, aber bei meinem Englisch spreche die fast genauso Deutsch, also die wichtigsten Floskeln hat die drin. Ich mache mit ihr jetzt keine internen Besprechungen da. Also so. Ich finde auch den Papa gut, von der ganzen Ausstrahlung, tolle Leute.
Hau ruck Englisch, Matze, ne? Hast du das auch in der Schule gehabt?
Hau ruck Englisch. finde ich eine gute, ich spreche Hau ruck Englisch. Ich spreche Speisekarten Italienisch, im Übrigen. Ich bin ja Luca Toni. Allora, dai, piccolo, piccolo, paccolo, paccolo, focolo, focolo, focolo. Und Hau ruck Englisch. Sehr schön.
Ich spreche Speisekarten Griechisch.
Ehrlich, jetzt?
Ja.
Ah ja, stimmt, du bist ja immer da, ne? Du bist ja immer auf Kos. Gibt's eigentlich den griechischen Fußball noch? Jetzt mal ohne Scheiß, gibt's den noch? Man hört ja vom türkischen Fußball hört man ja schon mal was.
Ja, vom türkischen Fußball hörst du aber eigentlich nur, dass der José Mourinho erzählt, dass der türkische Fußball keinen interessiert. Außer sein Sohn, der in London sitzt, würde keiner die türkische Liga gucken. Nur
ja,
weil
gut,
Papa
aber du hörst ja trotzdem schon mal so von Galatasaray oder auch von Antalya, hörst du ja gefühlt mehr als von, weiß nicht, PAOK Saloniki oder von Olympiakos Piräus, oder hörst du ja wirklich gar nichts. Also ich bin ja im Mau Mau Club, wie ihr beide wisst, und
ja, das weiß ich, ja.
Irgendwann haben wir uns überlegt, wir brauchen mal eigene Trikots, weil wir auch schon mal irgendwie an so einem
Jux-Turnier hier in Lippstadt teilgenommen haben. Und dann war ich auf Naxos, eine griechische Insel, und dann habe ich in die Gruppe geschrieben von unserem Mau Mau Club: Jungs, ich habe hier Trikots gesehen, die kosten 2 Euro. Die waren runtergesetzt. So, 2 Euro. Original-Trikots. Und dann habe ich gesagt, soll ich die mal mitbringen? Und dann, ja klar, und dann kam raus, dann waren das Trikots von Olympiakos Piräus mit dem alten Sponsor. Also die hatten einen neuen Sponsor, ich glaube Nike haben die jetzt und so, und das war noch Puma oder umgekehrt. So, und dann habe ich diese 8 Trikots gekauft für 2 Euro, also für 16 Euro und habe die bedrucken lassen. Hinten steht jetzt Rückennummer, der Name und Mau Mau Club Lippstadt.
Geil.
Und wir sind der Meinung gewesen, dass dieses Gesicht von dem Olympiakos Piräus, das ist ja wie so ein griechischer Gott, der da drauf ist oder so einer mit so einem Lorbeerblatt. Der sieht so ein bisschen aus wie unser Vorsitzender vom Mau Mau Club. Und deswegen haben wir uns für diese Trikots. Jetzt haben wir Trikots.
Ist das nicht dein Onkel, der Vorsitzende?
Das war mein Onkel, ja, richtig. Der, also, genau. Wir waren der Meinung, dass er dieses Emblem so ein bisschen so aussieht, wie mein Onkel. Und jetzt haben wir Trikots von Olympiakos Piräus für 2 Euro. Aber Original-Trikots möchte ich dabei.
Oh, super. Oh, stark. Hättest du mir natürlich auch eins machen können, du.
Oh. Man muss ja dazu auch sagen, ganz schön, wie du das jetzt mal erzählt hast, man muss dazu auch natürlich klar sehen, wenn ich jetzt die griechische Liga ist, die zwar nicht jetzt, zählt die nicht zu Crème de la Crème, aber man muss natürlich in dem Zusammenhang auch sehen, Olympiakos 21 Punkte hoch, Athen, Saloniki, das sind immer die großen Clubs, die vorne stehen, alle Punkte gleich. Das ist zumindest mal in Griechenland bei den Dirk spannend und dahinter direkt Park und Panathinaikos, 1 und 2 Pünktchen, das ist also bis Platz 5 alles zusammen. Und ich hab ja in meiner langen Laufbahn jeden alle Clubs gespielt, wir haben einmal hoch gewonnen. Ansonsten war es immer sehr, sehr schwierig, auch wenn sie nicht am Vereinsfußball zu Crème de la Crème gehört haben.
Ich glaube, dass da auch relativ viel so mit Schieberei und so ist, ne? Also, was ich mal so gehört habe irgendwie, also ich glaube, dass der griechische Fußball auch durchaus. Das hat mir mal ein Taxifahrer erzählt, ich glaube auf Mykonos.
Quelle. Das ist ähnlich wie Quelle Facebook, hat mir ein Taxifahrer erzählt, die haben ein Wettproblem.
Ja. Nee, aber das haben dann einige bestätigt, die auch so ein bisschen sich mehr für die griechische Liga interessieren. Die haben schon gesagt, also da geht auch nicht alles mit rechten Dingen zu. Aber ist ja Taxifahrer, weil wissen ja oft viel, ne? Das darf man ja nicht unterschätzen. Und dann noch auf Mykonos. Also von daher, der war auf jeden Fall fest der Überzeugung, das kann nicht sein, dass da immer nur dieselben gewinnen, da muss irgendwas schieflaufen. Das haben mir dann aber auch mehrere bestätigt. Ob das wirklich so ist, weiß ich natürlich nicht.
Aber was,
eine gute Quelle ist schön.
Taxifahrer.
Was ich ja damit nur sagen will, wir haben die nie im Spaziergang besiegt. Das sind ja alle 5. Der waren wir überall bei Panathinaikos. Dann jetzt der Meister Pauk, Aris Saloniki, Olympiakos, AEK. Also es waren nie Spaziergänge. Das darf ich jedem getrost sagen. Auch wenn sie nicht zu den 4, 5 Top-Ligen in Europa zählen, ist die Spannung alleine. Wenn ich sage, von Platz 1 bis 6 gibt's nur 2 Punkte, da wisst ihr, dass die Bude brennt, ne?
Ja. Kalli, weißt du eigentlich, dass ich auf Kos eingeführt habe, dass, also, weil die haben mir ja beigebracht, ne? Kalispera, Kalimera, Kalinichta. Und ich habe da wirklich allen Griechen beigebracht auf Kos. Kalinichta heißt, nicht Kalinichta, Kalikalmund heißt guten Appetit, habe ich Ihnen
gesagt. Das ist mein Gag aus meinem Programm, Tobi. Pfui! Pfui!
Ich weiß, der macht aber mittlerweile auf Kos die Runde.
Aber es ist ja wirklich so, mit Kalli ist da, Kalli, die haben es, mit Kalli haben die es. Kalli. Kalli. Du bist Kalli, da in jedem, bei jeder Begrüßung. Du müsstest eigentlich ein Riesenstar da sein. Kalli
also
ist da.
Ich habe gerade mal die Tabelle hier aufgehört. Kalli Thea ist nicht eine Frau von mir, ist ein Verein, der um den Klassenerhalt spielt. Kalli Thea spielt um den Klassenerhalt. Verstehst du? Ja. Ich habe da nichts mit zu tun.
Nicht?
Ja.
Kalifornien gehört auch nicht dir, oder wie?
Kalifornien gehe ich sehr gerne hin. Ich hatte noch eine super Erinnerung. Ich habe mit Pilawa letzte Woche 1% dieses. Und meine Partnerin war, wer ist die? Eine Torhüterin, die ist Welttorhüterin, die war Europas Torhüter. Hat mal bei einer Weltmeisterschaft kein Tor kassiert. Und so, ja, 2 Elfmeter erhalten. Wie heißt die?
Ich hab keine Ahnung.
Ja, nicht.
Eine Frau, die auch so rund, ich glaube, zwei Länderspiele, mit weniger, wie der Lothar.
Nadine Angerer.
Leck mir Marge. Ein Punkt. Wer hat das gewusst?
Ich hab's gewusst. Matze kennt aber auch nur Nadine Angerer.
Nein, das stimmt nicht. Ich habe ja auch schon mit der einen oder anderen Torfrau durchaus was gedreht.
Eine absolute tolle Frau. Ich meine, wenn du Europameister, wenn du zweimal Weltmeister, fünfmal Europameister wurde, auch Welttorhüter des Jahres, Europas Torhüter des Jahres. Oder so ja mal bei einer WM kein Gegentor bekommen und so ja zwei Elfmeter gehalten hast.
Sag mal, kennst du den Kilimandscharo eigentlich?
Ich kenne den Kilimandscharo, kenne ich. Aber bin ich aber nur unten. Ich guck hoch zum Kilimandscharo. Da musst du hochgucken.
Ja, ich meine nicht den Kilimandscharo,
ach so,
ne?
Den Kilimandscharo.
Nein, der Kilimandscharo ist ja in Afrika. Aber es gibt, wenn ich nach Leipzig, ja, pass auf. Aber ist jetzt ehrlich so, wenn ich nach Leipzig fahre, ich fahre ja öfter mal zum Riverboat in MDR, und dann gibt es da immer so Berge, so aufgeschüttete Berge. Ich weiß nicht, was das ist, sowieso. Granulatstein oder sowas, da gibt's da oben im Osten, da unten, daneben, da gibt's einige von diesen Bergen, und einer von diesen Bergen heißt wirklich Kilimandscharo.
Ernsthaft?
Und eigentlich müssten wir da oben mal einen Podcast aufzeichnen auf dem Kilimandscharo. Die gibt's wirklich, ist kein Scheiß.
Wo liegt der? Bei welchem Ort?
Ja, warte, google ich eben, ganz dann sag ich dir, wo der Kilimandscharo liegt. Kilimandscharo. Nein. Kalihunderberg.
Bevor ich mit euch ganz kurz die Baustellen jetzt vor dem nächsten Bundesligaspieltag besprechen möchte, ruft doch mal ganz kurz den Helden der Woche ab, Mats.
Der Held der Woche, der Held der Woche, Woche.
Na gut, für mich kann das nur Thomas Tuchel sein, der hat ja nochmal richtig Zeit gehabt, sich jetzt auf seinen neuen Job bei der englischen Nationalmannschaft vorzubereiten. Jetzt ist Folgendes passiert. Die haben auf Mal, ich glaube, 3-0 und 5-0 gewonnen. Und die Ärzte in England fangen sich an zu fragen, sag mal, wofür brauchen wir eigentlich noch diesen German Trainer, der da jetzt Anfang nächsten Jahres beginnt? Zumal Harry Kane auch noch in einem Interview die englischen Spieler gewarnt hat. Natürlich hat der Thomas Tuchel gelobt, die haben ja gemeinsam bei den Bayern gearbeitet. Der hat auch eben auch gesagt, so von wegen, wird für einige sehr ungemütlich, denn Thomas Tuchel kommt mit einer sehr klaren Meinung. Das sind einige hier, gerade in England, in der Nationalmannschaft nicht so gewohnt, dass sie von Anfang an hören werden, was gut ist, aber vor allem auch, was nicht gut ist und was man ändern sollte. Und mit dieser klaren Haltung wird der ein oder andere sein Problem haben. Also deswegen Thomas Tuchel, weil er gerade noch ein ganz ruhiges Leben hat. Ich glaube, das wird sich dann ändern. Mit der nächsten Länderspielphase. Ja.
Der Thomas Tuchel, der tut mir doch jetzt schon wieder leid. Man hat doch immer so ein bisschen dieses Gefühl, so irgendwie hat er nicht so ein richtig glückliches Händchen, weil jetzt haben die zweimal deutlich gewonnen. 3-0 und 5-0.
Ja, ne?
Mit einem Übergangstrainer. Und jetzt kommst du da als neuer Trainer hin und bist ja gleich schon wieder unter Druck. Also wenn du jetzt da mal wieder unentschieden spielst oder mal das vielleicht auch nur 3-2, dann hast du doch schon wieder die Presse, die sagt, ob das die richtige Entscheidung war. Also klar, es ist keine WM. Ja. Aber
das ist das, was wir gerade besprochen haben. Ne? So kurzlebig ist der Fußball und so schnell schlagen auch Emotionen um. Ne? Natürlich hättest du vor 3-4 Wochen noch gesagt, oh mein Gott, die brauchen definitiv einen, der sich da mal jetzt um den englischen Fußball kümmert und nach vorne und wieder was aufzieht. So jetzt sind aber die Ergebnisse, die alle Fans und ganz England im Kopf hat, nämlich die letzten beiden, sind ein 3-0 und ein 5-0. Und das ist ja schon eine kleine Bürde für ihn. Aber wir haben ihn doch, also viele Fußball-Podcasts reden über Thomas Tuchel. Wir haben ihn hier. Thomas, wie empfindest du das jetzt gerade? Dein Vorfreude-Level aufs kommende Jahr?
Ich freue mich drauf, auf diese großartige Aufgabe in England. I'm very happy to become the new manager of this fantastic team. And I try to end something, because we want to win the World Cup. And lass den Zucker weg. Ich habe den Spielern jetzt schon entsprechende Nachrichten zukommen lassen, wie die Ernährung aussieht, wie sie sich grundsätzlich demnächst bewegen, dass sie sich nur noch vom Kern einer halben Olive ernähren sollen. Wir müssen alle an Gewicht verlieren, damit wir leichtfüßiger werden, damit wir die Laufwege eben, so wie ich es gerne habe, hochdrücken, dass wir eben diese Raute im Mittelfeld, die wir teilweise versuchen, über die Außen nach vorne in die Angriffszone außerhalb der Box zu schieben, die dann zu einem Quadrat wird, was sich zu einem Kreis formiert, um dann eben in der
entsprechenden Situation auch agieren zu können. Das ist für einen Thomas Tuchel wichtig. And I try to explain to the English players. And yeah, I become very aggressive in the cabin, in the locker room and then later on the pitch.
Ja, in the cabin vor allem.
Ja, alles. Da waren herrliche Wörter dabei. So, Kalli, jetzt wird's Zeit. Ne? Dein Held der Woche, bitte. Komm, hau raus. Ich habe eine Vermutung.
Wenn ich jetzt sehe, die im Moment den internationalen bedeutenden Weltfußball mit nominiere, wird das demnächst Tuchel sein. England, dann müssen wir nochmal Hansi Flicks Rolle in Spanien. Großartig. Julian Nagelsmann, junger Trainer. Perfekt. Und jetzt mache ich eins. Das einzige große Spitzenspiel in der Bundesliga ist ja Freiburg-Dortmund. Und da muss ich sagen, wenn ich nach Freiburg gucke, auch jetzt das Länderspiel, wie toll dieses neue Stadion geworden ist. Die haben ja auch in die Infrastruktur richtig klug, vernünftig investiert. Da können einige nur von lernen, mit Anfahrtsweg, mit allem. Und da fallen mir auch drei ein. Volker Finke, Christian Streich, und der dritte, ich glaube knapp 40, Julian Schuster, naja, sieht so, als wenn er sich nahtlos da einfügt. Für mich Julian Schuster, weil er oben steht.
Ich wollte es gerade sagen, wir suchen ja den Held der Woche, nicht die All-Stars-Truppe.
Ja, ist für mich gut. Der Held der Woche, ja. Der Held des Monats. Mit Freiburg so eine schwere Aufgabe zu übernehmen, auch nach so vor, und dann so gut zu stehen, sage ich, Held der Woche. Das gilt aber auch für den Verein, wenn ich sehe, auch jetzt in der Woche beim Länderspiel, auch bei den Bundesligaspielen, was die da für ein tolles neues Stadion, wie die Fanlandschaft größer geworden ist, hat Einzugsgebiet. Für mich wunderbar, ich fahre da sowieso gern hin, da kann ich abends vorher zum Europapark, meine Frau, meine Tochter absetzen. Ich habe einen wunderbaren Tag, wenn ich nach Freiburg fahre.
Kalli, da können wir doch sagen, à la Bonheur, SC Freiburg.
À la Bonheur.
À la Bonheur.
À la Bonheur. À la Bonheur.
Pass auf, dann nehme ich jetzt meinen Helden der Woche, der ist ein bisschen überraschend. Und zwar, pass auf, und zwar Gigi Buffon. Der Torwart, der ehemalige Torwart von Juventus Turin, unter anderem italienische Nationalmannschaft und auch Paris Saint-Germain, wurde gefragt, wer ist der Beste, mit dem er jemals zusammengespielt hat. Und es ist ein bisschen überraschend, was er gesagt hat, und deswegen nehme ich den jetzt zu meinem Helden der Woche. Er hat gesagt, der Beste ist für mich Neymar Junior. Weil was der am Ball kann, was der mit der Kugel alles so anstellen kann, habe ich so in dieser Form noch nicht gesehen. Wäre außerdem ein geiler Typ, verrückter Vogel. Aber, hat er gesagt, er ist halt einfach sehr verletzungsanfällig. Und dann habe ich das mal nachgeguckt. 3 Jahre seiner Karriere, also wenn man die Zeit mal zusammenrechnet, bisher, der war 3 Jahre seiner Karriere, war der verletzt. Und der ist ja, glaube ich, aktuell auch wieder verletzt. Der spielt ja jetzt bei Al-Hilal. Da hat er sich erst das Kreuzband gerissen, jetzt hat er schon wieder irgendwas. Also von daher hat der Neymar Junior vielleicht an mancher Stelle auch Pech gehabt. Wir erinnern uns an 2014, wo ihm ja jemand in den Rücken gesprungen war. Ich glaube, von Paraguay war das damals. Und das fand ich ganz interessant. Er hat gesagt, eigentlich hätte der mal den Ballon d'Or gewinnen müssen, ja, Mats, von seinem Talent.
Ja, ja.
Ne? Aber er hat natürlich auch gesagt, und das haben einige gesagt, es gab eigentlich nur eine Zeit, wo er das verdient gehabt hätte. Das war damals bei Barcelona. Aber da hat er halt den Messi vor der Nase gehabt. Und in Paris hat er den Mbappé vor der Nase gehabt. Und in Al-Hilal hat er, glaube ich, keinen vor der Nase. Aber das interessiert doch keinen.
Also ist der Buffon sozusagen dein Held der Woche? Oder,
Nein, ich nehme jetzt mal den Neymar. Weil ich finde, also natürlich haben wir uns alle über den aufgeregt. Ich ja auch, wenn der sich da so ausrollt und nochmal rollt und so. Aber es ist ja schon eigentlich, ich habe mir dann heute Morgen ein paar Szenen von dem angeguckt, weil ich war beim Halbfinale des Olympischen Turniers 2016 im Maracana zwischen Brasilien und Honduras, 6-0 für Brasilien. Da habe ich Neymar live gesehen im Maracana und das war schon geil, was der da fabriziert hat. Also der hat schon richtig geil Fußball gespielt immer. Und ein bisschen leid tut er mir fast schon. Natürlich ein bisschen Arroganzanfälle waren manchmal dabei, aber ich wähle den jetzt einfach mal so ein bisschen.
Er war immer so ein bisschen, wie du das gerade sagst, so ein bisschen Evan Triebel, aber ein absoluter, der hat ja an einigen Weltmeisterschaften mit teilgenommen. Ich kenne den noch, weil er von meinem Freund beraten wurde, von Johann Fieker, als er damals mit mich, da haben wir ja auch mal versucht, Rauchzeichen zum FC Santos rüber, der kommt ja von Santos, ist aber dann direkt nach Barcelona, war da 4 Jahre, man darf auch nicht vergessen, in den 4 Jahren, auch trotz Verletzungen, hat er so weit über 100 Spiele gemacht, hat auch, ich kenne den genauen Titel jetzt nicht aus dem Kopf, aber die Champions League gewonnen, war spanischer Meister. Das ist ja nicht alles so, nebenher hat, vielleicht, da gebe ich dir recht, hat in seinem Land auch damals noch als junger Spieler, bevor er wegging, die Goldmedaille gewonnen bei der Olympiade, hat auch eine große Bedeutung gehabt und hat dann natürlich die bittere Weltmeisterschaft 2014 erlebt, wo wir Weltmeister wurden. Die hohe Niederlage, wo er verletzt war, da kriegst du natürlich richtig Dr. Dralle auf den Kopf. Aber es war einer der ganz großen, außergewöhnlichen Talente. Auch mit Vertragsstrafe. Der hat ja glücklich, bevor der da war, bin ich ja kein Freund von. Jetzt da die Kohlen da in der Sandwüste siebt, war der glücklich nach Santos nur. Barcelona, da mal Paris, ich glaube, ich weiß gar nicht wieso, der Buffon hat den in Paris erlebt, ne? Nehme ich an.
Ich gehe mal davon aus, sie haben in Paris, genau, zusammengespielt, ja. Auch in der Zeit, wo ja dann wahrscheinlich ja, Messi noch da war und ja, Mbappé, ne?
Also mich enttäuscht er wahnsinnig. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin von Neymar, also richtig wahnsinniges Talent und auch bei seinen früheren Vereinen abgerufen. Jetzt mittlerweile ist sein Berater ja Zahavi, also der auch Hansi Flick in Richtung Barcelona verholfen hat. Der holt ganz sicher wirtschaftlich das Allermeiste raus und alles raus, was rauszuholen ist. Aber sportlich finde ich seit Jahren wirklich, ich sehe die Motivation bei ihm nicht mehr. Die Motivation hat er, wenn er für Brasilien gespielt hat, bei der WM noch und sowas, weil er dann für sein Land spielt. Jetzt spielt er in meinen Augen nur noch dafür, dass regelmäßig die Kohle aufs Konto kommt. Dass er diese medizinischen Themen hat, Matze, oder diese Verletzungsakte, so, das hat in meinen Augen auch damit zu tun, dass er einfach ganz, ganz häufig oder viel zu häufig kein professionelles Leben lebt, so wie es ein Toni Kroos gelebt hat in seiner wichtigsten Karrierezeit, wie es ein Cristiano Ronaldo durch seine ganze Karriere lebt. Also das ist schon eine andere Schublade in meinen Augen, weil der immer wieder, sobald ein Tag frei, hier auf die Party geflogen, dahin gegangen.
Und aber ihr beide wisst ja noch, weil wir alle drei 2014 zusammen waren, da ist er ja gerade nach Barcelona und waren ja in Barcelona mit dem großen Held Goldmedaille, dann war es der absolute Fußballgott, der Brasilianer, der da auch verletzt war, nicht in der Form gespielt hat, wie man uns das da vorgestellt haben. Also auch die Brasilianer verletzt und dann ausgefallen ist. Ich kann jetzt über die Verletzungen nichts sagen, aber er ist schon, er hat das nicht vollendet. Er ist der unvollendete Messi oder Ronaldo. Der unvollendete.
Ja, das stimmt. Aber heute wähle ich ihn einfach mal zu meinem.
Ist doch gut.
Der Woche.
Ja, der war ja so. Auch diese Woche nochmal Thema in den Schlagzeilen, deswegen, weil es da wieder Gerüchte gab um den möglichen Wechsel und doch nochmal Rückkehr vielleicht in sein Land Brasilien und welcher Club hat da Interesse. Dann wurde Palmeiras groß gehandelt, aber das hatte ich nämlich gelesen, die Präsidentin von Palmeiras hat sich sehr klar zu Wort gemeldet, was viel überrascht hat, hat gesagt, klar, großartiger Spieler, großartiger Name, aber ganz ehrlich, wir sind kein Krankenhaus, wir sind ein Fußballverein. Also, das ist natürlich auch eine Abfuhr aus der Heimat.
Ja, aber er hat natürlich er ist jetzt seit fast anderthalb Jahren bei Al Hilal und hat da, glaube ich, 7 Mal gespielt. Also, das ist natürlich auch für die, ist das keine gute Investition gewesen, muss man sagen, bis jetzt.
Ja, vielleicht in Sachen Aufmerksamkeit, ja, ne, weil darum geht es ihm natürlich auch ganz viel, da irgendwie Aufmerksamkeit zu ziehen. Aber wenn er dann 7 Mal spielt, ist das wirklich so 7 Mal? Nee,
ich glaube nur 7 Mal, ja, der hat nur 7 Mal gespielt, weil der hat sich relativ schnell, ja, nach 2, 3, 4 Spielen hat er sich, glaube ich, das Kreuzband gerissen und dann hat er, glaube ich, jetzt irgendwie schon noch 1, 2, 3 Mal gespielt, hat sich aber wieder verletzt. Also deswegen bin ich da sehr gespannt, wie lange er da bleibt. Vielleicht wäre eine Rückkehr in seine Heimat, weil ich sag mal, so eine Verletzung hat ja auch immer ein bisschen psychologische Hintergründe möglicherweise. Ist ja nicht nur körperlich, sondern vielleicht auch eine Kopfsache. Wäre vielleicht gar nicht so schlecht.
Also ich würde jetzt nochmal beantragen, deine Präsidentin von Südamerika, die Tobi, die du gerade zitiert hast, würde ich die Dämlichkeitsplakette und die fehlenden Fair Play. Also wir sprechen ja von Neymar, der nicht das abrufen konnte, wie Messi das Talent zwar hatte oder wie Ronaldo. Wir sprechen aber von einem Spieler, der auch mal die Goldmedaille gewonnen hat. Der,
das ist richtig.
Ich habe gerade mal aufgeschlagen, der hat 128 Länderspiele für Brasilien und knapp, ich glaube, 79, 80 Tore. Da äußere ich mich nicht mehr, wenn einer so lang verletzt war und 30 oder weit über 30 oder gut über 30 ist, dann muss ich sagen, Liebchen, halt die Schnauze, erzähl kein dimmeliges Zeug.
Liebchen, halt die Schnauze. Das gebe ich weiter an Leila Pereira. Geht das weiter? Das ist nämlich die Präsidentin von Palmeiras. Leila Pereira heißt sie.
Leila Pereira.
Ich finde da nicht in Ordnung, dass da eine Frau, ist die jetzt Präsidentin ist, über so einen hochtalentierten Spieler, der ja nicht nur mit der Kutsche gefahren ist, der ja auch ja knapp 130 Länderspiele gemacht hat, der die Goldmedaille damals mit großem Jubel, aber eben nicht in Barcelona und Paris, das wäre die zwei Clubs, das rausgeholt hat. So, was der jetzt da, ob der jetzt da in Al-Hilal, ob der da schon Wasserski läuft oder Golf spielt, ist mir scheißegal. Verstehst du das?
Aber ich sag mal, insofern hat der Kalli recht. Der Kalli hat insofern natürlich recht, weil, wenn man jetzt mal die brasilianische Nationalmannschaft nimmt von 78, 82, 86, 90, so, dann hattest du da Spieler wie Zico, Dr. Sokrates, ich glaube Tresor, oder hat er bei Frankreich gespielt? Egal, du hattest richtig geile Kicker da. Und in der Zeit haben sie für das, was sie da auf dem Platz gezaubert haben, wirklich wenig gewonnen. Und in der Zeit mit Neymar, gut, gegen Deutschland, das 7-1, da war er nicht dabei, da war er verletzt. Und dann 2016 haben sie die Goldmedaille geholt. Also sie haben zumindest was geholt, muss man sagen. Also deswegen ist das aus brasilianischer Sicht, oder was, wie hieß sie, Pereira, nicht so charmant, das so zu Leila Pereira ist das nicht so charmant, das
ja,
so
zu ja, ihr wisst aber doch auch, dass ich mir da jetzt natürlich genau zwei, drei Sätze rausgesucht habe. Die hat doch eine ganze Menge noch drumherum gesagt. Ja. Und vor allem hat sie auch gesagt, sie geht schon davon aus und glaubt auch, dass er eben und hofft auch, dass er zurück nach Brasilien kommt. Aber sein Club wird der FC Santos sein. Sie selbst, sie haben kein Interesse, denn sie sind kein Krankenhaus.
So, und jetzt, Leute, so, habe ich die Aufklärung. Der Kalimandscharo. Ja, der Kalimandscharo ist quasi eine Salzhalde, ja, die hauptsächlich aus Steinsalz besteht. Und es gibt von diesen Salzhalden im Osten vor allem einiges oder einige. Und der Kalimandscharo, warte mal gerade, der liegt im Deutschen Tal. Im Deutschen Tal ist der Kalimandscharo. Es gibt aber noch einen weiteren Berg, und zwar gibt's noch den Monte Cali. Den gibt's auch noch. Oder Monte Cali. Es kann auch sein, dass er Cali heißt, aber Monte Cali. Und es gibt noch den Kaliberg in Philippsthal. Also von daher, lieber Kali, man kann dort hochlaufen mit festem Schuhwerk. 16% Steigung, teilweise über 500 Meter hoch, der Kalimandscharo. Und diese Salzhalden sind...
500 Meter schaffe ich.
Schaffst du.
Wo ist der dann, den du erst genannt hast? Da hast du
mir der Kalimandscharo ist in Deutschental. Deutschental ist der Kalimandscharo. Aber es gibt von diesen Salzhalden gibt's einige, und die sind meistens so im, was ist das denn hier? Thüringen sehe ich hier, Sachsen-Anhalt, also da sind die paar in Niedersachsen, ja?
Ich werde jetzt Anfang des Jahres eine Woche nach Thüringen gehen. Nach Tanzenburg, mit Frau und Kind, und dann gucke ich mal, ob ich den finde.
Der Monte Cali ist in Hessen, in Heringen, in Hessen. Da ist der Monte Cali. Aber der Kalimandscharo, da sollten wir mal hochlaufen.
Pass auf, alles das wird klar. Ja daher kommen. Kali kommt auch von Kalium, und das ist ja wahrscheinlich irgendwie eine
Kali-Produkt,
so,
ja,
so
genau.
Eine Salzablagerung. Daher wahrscheinlich
richtig.
Kali, ne?
Cool. Ja. Kalimandscharo. Aber ich bin, für mich ist das der Kalimandscharo.
Hier steht er vor seinem eigenen Salzberg, Kali. Das bringen wir noch ein Bild. Das ist kein Problem.
Auf jeden Fall. Ja. Kalimandscharo.
So. So, aber jetzt vom Kalimandscharo noch einmal runter in die Niederungen der Bundesliga. Kalli, ich möchte von dir bitte wissen, der VfL Bochum hat jetzt den ersten Punkt wieder geholt gegen deine Leverkusener, und jetzt spielen sie in Stuttgart. Eigentlich hatte ich beide Spiele ganz klar, sowohl bei Leverkusen als auch bei Stuttgart gesehen. Geht für Dieter Hecking auch in Stuttgart was?
Gut, ich bin ja sehr eng mit dem Ilja Kenzig, das ist ja immer lange Jahre mein Assistent gewesen, jetzt, dass ich der einer der wichtigsten Personen und der ist sich natürlich auch im Klaren darüber, dass das Klassenerhalt-Thema nicht einfach zu lösen ist. Die sehen aber auch, dass ein paar andere Mannschaften auch nicht zu so einem Futter kommen, wie man das allgemein erwartet, und auch immer was gut zu machen ist. Ich sag mal, ist schwer, sehr schwer, aber da ich den Ilja Kenzig nicht nur als guten Assistenten und späteren guten Manager und Sportdirektor oder Geschäftsführer kennenlernen, dem drücke ich natürlich ganz besonders meine dicken Daumen und Zehen, dass es sie nie liegen wird.
Ich sag 1-1 tatsächlich. Die Bochumer holen ihren nächsten Punkt in Stuttgart, weil Stuttgart ja auch gerade so ein bisschen, ich meine, ne, man hat die so positiv verankert irgendwie im Kopf und freut sich irgendwie immer, wenn die spielen, aber sind auch nur Elfter. So, also insofern glaube ich, Bochumer haben da eine Chance. Matze, und du als BVB-Experte, ist ja der große Krisenriese diese Saison. Zu Hause spielen sie gegen Freiburg. Meinst du zu Hause wieder klare Sache oder kann Freiburg da was mitnehmen?
Boah, Freiburg könnte da schon was mitnehmen, aber auch wenn sie ihre Probleme natürlich im Moment haben, Borussia Dortmund, glaube ich trotzdem, dass Dortmund das Ding gewinnt. Knapp. Es wird ein knappes, weiß ich nicht, ich sag mal 2-1.
Und dann geht's so weiter und dann werden sie weiter so vor sich hin und dann bis zum nächsten Auswärtsspiel wieder. Und oder was glaubst du, wie geht das jetzt bis Weihnachten in Dortmund weiter?
Du, ich glaube, dass das jetzt, das wird jetzt nicht den großen Umbruch, also nicht die große Wende geben, so muss ich es formulieren, sondern ich glaube, dass sie da...
Woche drauf spielen sie gegen die Bayern dann, ne? Also
ja, ich glaube, sie müssen zusehen, dass sie jetzt irgendwie bis zur Winterpause nicht zu groß den Anschluss verlieren, nach oben hin, ja, dass sie sagen, okay, komm, wir müssen irgendwie unsere Punkte da irgendwie und dann sich wirklich mal zusammensetzen und mal wirklich Karten auf den Tisch und sagen, okay, wie können wir in die Rückrunde starten? Brauchen wir vielleicht noch eine Verstärkung? Wie gehen wir auch mit dem Trainer weiter vor? Das wird natürlich keine öffentliche Diskussion werden. Es sei denn, sie verlieren noch 2-3 Mal, dann schon. Aber wenn nicht, dann glaube ich, dass sie erstmal die Ruhe behalten. Das ist ja auch grundsätzlich immer richtig. Und manchmal ist ja so ein seriöses 1-1, sagen wir mal gegen Bayern München, wo alle meinen, ja, müssen wir jetzt aber auch mal gewinnen. So ein seriöses 1-1 tut manchmal mehr gut, als wenn man da dann wieder versucht, mit aller Gewalt zu gewinnen und dann verliert man auf einmal doch wieder 1-2 in der 90. Also deswegen, man muss trotzdem Ruhe bewahren. Das ist, glaube ich, immer wichtig.
Ja, ich habe bei Dortmund eigentlich das Gefühl, das machen die seit 2-3 Jahren. In jeder Sommerpause und in jeder Winterpause setzen sie sich hin und überlegen, welche Hebel sie jetzt und ob sie doch nochmal austauschen, ob sie wieder was verändern, ob sie rund um die Mannschaft im Managementteam was verändern, ob sie noch eine Verstärkung, bringt eine Verstärkung immer etwas. Dortmund hat doch eigentlich einen super Kader, denke ich. Also was willst du da jetzt einen Spieler noch dazu holen? Der kann ja auch eher wieder für Missstimmungen dann so. Also ich bin wirklich, und das ist bei mir selten der Fall, bei den Dortmund bin ich so langsam ratlos.
Ja, also in der Tat ist das eine schwierige Situation. Ja. Du hast es ja richtig gesagt, dass sie haben sich ja wahrscheinlich schon auch jetzt, was diese neuen Verpflichtungen oder den neuen Trainer, den sie verpflichtet haben, wenn man so will, ja eigentlich schon letzten Winter was dabei gedacht. Und wenn das dann natürlich auch wieder nicht so richtig funktioniert, dann ist das natürlich schon in der Tat ärgerlich. Und das macht natürlich auch was, ne, mit einem Verein. Und aber deswegen musst du trotzdem Ruhe bewahren. Ne? Wenn du jetzt wieder rein in die Pantoffeln, raus in die Pantoffeln, das bringt ja auch nichts. Und grundsätzlich muss man sagen, ist Borussia Dortmund ja eben trotz allem immer noch einer der geilsten Clubs, den Deutschland
also
hat.
Also ich tippe mal zum Abschluss für Dortmund, dass sie gegen Freiburg gewinnen. Und dann haben sie auch jetzt mal so richtig, wie sagt man, die Möglichkeit, das ist zwar nicht so einfach, wie ich jetzt sage, im nächsten Spiel... Aber trotzdem in Zagreb hast du eine Chance, das würde ich so mal sagen. Also nächste Woche.
Ja. Das, in Zagreb? Das ist ja auswärts. Nee, obwohl, auswärts haben sie doch. Da haben sie doch ihre Probleme, Kalli.
Das ist, ja. Das ist ein schweres Spiel. Aber da sind die nicht chancenlos.
Nein. Also auf jeden Fall, ich freue mich total, dass die Bundesliga wieder losgeht. Ich meine, die Länderspielpausen sind nicht mehr so dröge und drisch, wie sie über viele Jahre waren, weil mittlerweile macht Julian mit seinen Jungs da richtig Spaß. Und ich finde das auch geil, dass sie dann in Ungarn jetzt gespielt haben und dann machen sie das 1-0 und da ist richtig Freude so in der Mannschaft zu sehen und die jubeln miteinander, füreinander. Dann springt der Funke auch über in die Wohnzimmer und das ist jetzt gerade bei der Nationalmannschaft wirklich wieder der Fall. Also das ist, weil wir beim Helden der Woche jetzt über Nagelsmann gar nicht geredet haben, den könnte man auch, finde ich, total nach dieser Woche zum Mr. Wiederbelebung irgendwie machen, was das Thema Nationalmannschaft angeht. Trotzdem, der Vereinsfußball, Konferenz, abends, so. Topspiele, das kriegt mich. Ich freue mich.
Tobi,
ich
freu Tobi, mich.
Ja,
Tobi. Mario Basler würde jetzt an dieser Stelle sagen, ich muss jetzt mal eine rauchen gehen.
Klar,
Pause.
Muss auch, ja. Muss auch immer.
Pause.
Wie lange haben wir? Dann fragt er mal, wie lange haben wir? Wie lange ist Pause? Fragt er mal.
Nein, Doppelpass. Mario zündet immer das Feuerzeug an. Wenn wir Doppelpass und Tour hatten, wir ja am Montag wieder mit Thomas, der ist ja immer moderiert, und Mario, ich war dabei, dann macht Mario immer das Feuerzeug an, wenn er signalisieren möchte, reicht jetzt. Ich will eine rauchen.
Und dann müssen alle spuren. Ja.
Dann ist Pause.
Sehr gut. Alles klar, dann machen wir einen Haken dran, oder? Kalli?
Jo, wir hören uns nächste Woche wieder.
Alles klar. In dem Sinne.
Tschüss.
Echte Champions XXL ist eine Produktion der Podcast-Bande. Neue Folgen gibt's immer donnerstags, überall, wo es Podcasts gibt.